Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Italien ist heute unser Thema und die dortige Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die seit fast genau 2 Jahren amtiert. Ihre Regierung trägt schmückende Titel wie die rechteste Regierung seit 1945 in Italien oder alternativ die erste extrem rechte Regierung seit Mussolini.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Isabella Kola. Hallo und willkommen beim Trip über die Alpen. Unser Gesprächspartner zum Thema ist Michael Braun, ein Kollege und Politikwissenschaftler, den wir jetzt in Rom erreichen, wo er seit fast 30 Jahren lebt. Guten Tag, Herr Braun.
Ja, guten Tag, Frau Kola.
Hören wir uns mal an, was die Römerin Giorgia Meloni vor einem Monat zu dem Vorwurf gesagt hat, dass in der Jugendorganisation ihrer Partei Nazi-Parolen geschrien werden.
Ich habe die Partei aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen. Natürlich wusste ich nichts von diesen Vorfällen. Ich denke, dass Menschen mit rassistischer, antisemitischer oder anderweitig nostalgischer Einstellung bei uns kein Zuhause haben. Solche Einstellungen sind nicht vereinbar mit den Fratelli d'Italia.
Con Fratelli d'Italia. Michael Braun in Rom, nehmen Sie ihr das ab?
Nicht wirklich. Was stimmt, ist, dass Giorgia Meloni sehr darauf achtet, dass solche, in Anführungsstrichelchen, falschen Töne nicht öffentlich geäußert werden. Sie selber ist mit nostalgischen Tönen gegenüber dem Faschismus auch seit Jahren und Jahrzehnten nicht auffällig geworden. Aber dass sie nicht weiß, was in ihrer Organisation sich tut, das ist schwer zu glauben. Denn es beginnt nicht erst bei der Jugendorganisation. Ignazio La Russa, heute Präsident des Senats und einer der Altvorderen ihrer Partei, Fratelli d'Italia, sprüstete sich vor gar nicht langer Zeit damit, dass er zu Hause weiterhin eine kleine Mussolini-Büste stehen hat. Ein anderer sehr wichtiger Parteikollege, der ist Präsident der Region Marken, der feierte vor ganz wenigen Jahren mit Parteifreunden den Jahrestag von Mussolinis Marsch auf Rom. Also die Nostalgie gehört zur Partei einfach dazu. Und interessant war an diesem letzten Vorfall vor einigen Wochen, dass eben auch die nicht einmal 20-Jährigen auf diesem Dampfer unterwegs sind. Aber sehr geplant und sehr bewusst herausgekommen war alles, weil eine Investigativjournalistin sich in diese rechte Jugendorganisation eingeschlichen hatte. Dort wurden Partys organisiert, wo es hieß, am Eingang die Handys abliefern. Warum hieß das so? Ja, selbstverständlich, weil diese jungen Leute sehr genau wussten, was dann abging. Das waren nicht alkoholbedingte Entgleisungen. Das war gewissermaßen, das gehörte zum Ritual dazu. Also zu sagen, die Partei hat damit gar nichts mehr zu tun mit ihren faschistischen Wurzeln, das ist wirklich eine sehr kühne Behauptung.
Wenn wir mal ganz von vorne anfangen, ein Begriff, der seit der Regierungsübernahme von Meloni durch Italien und drumherum wabert, ist postfaschistisch. Was versteht man darunter genau?
Ich verstehe darunter den Spagat. Also einerseits Wurzeln zu haben, von denen auch viele in der Partei immer wieder gerne erklären, tiefe Wurzeln gefrieren nicht. Und was ist mit diesen Wurzeln gemeint? Natürlich die Vergangenheit, der Faschismus, das Mussolini-Regime. Andererseits durchaus glaubhaft die Absicht, heute diese Erfahrung nicht zu wiederholen, aber sie dennoch als idealen Leitstern zu sehen. Das ist die merkwürdige Dialektik in Melonis Partei. Zu sagen, wir wollen nicht zum Faschismus zurückkehren, aber so schlecht war doch da alles gar nicht. Und dies bringt natürlich mit sich auch gewisse Orientierungen, was die Ideale angeht. Das Hochhängen der Nation. Prima l'Italia, prima gli italiani. Also Nation steht über allem. Zweitens die Familie. Drittens die Religion. Nicht umsonst heißt der Spruch der Fratelli d'Italia: Dio, Patria, Familia, Gott, Vaterland, Familie. Also es ist eine den sehr traditionellen Werten verhaftete Partei, die eigentlich das Rad gegenüber der Moderne, gegenüber der Aufklärung gegenüber dem Individualismus wieder zurückdrehen möchte.
Sie haben Mussolini erwähnt, auch Meloni hat ja noch nie irgendein negatives Wort über ihn verloren, soviel ich weiß. Und viele Italiener sind ja der Meinung, wie Sie das auch sagten, so schlimm war das ja alles gar nicht. Und es ist der Hitler gewesen, der ihn auf den falschen Pfad gebracht hat, oder?
In der Tat. Nun ist das eine Lesart, die hat nicht erst Meloni eingeführt. Die gibt es hier seit Jahren und Jahrzehnten. Das Auseinanderdividieren der Verbrechen, teilweise auch ein schräges Auseinanderdividieren. Denn wir haben ja die Kriegsjahre 1943 bis 1945 gehabt, in denen die deutschen Nazitruppen als Besatzer in Italien wüteten, in denen sie Massaker anrichteten, Dörfer wie Sant'Anna di Stazzema in der Toskana oder Marzabotto in der Emilia-Romagna mit hunderten Todesopfern ausrotteten förmlich. Das kann man natürlich sagen, das waren Nazi-Verbrechen, aber wenn man genau hinschaut, waren es immer Verbrechen von Nazis begangen unter Mithilfe italienischer Faschisten. Es gab da die Kooperation, die italienischen Faschisten sagten zum Beispiel den deutschen Nazi-Einheiten der SS, der Waffen-SS, aber auch der Wehrmacht, wo genau sie nach den Partisanen oder ihren angeblichen Komplizen zu suchen hätten. Also dieses Auseinanderdividieren funktioniert nicht wirklich. Es funktioniert auch nicht bei der Judenverfolgung in Italien. Aber Sie haben recht, es gibt diese weit verbreitete Lesart, hätte Mussolini die Rassegesetze nicht verabschiedet, dann wäre er doch eigentlich halbwegs sauber rausgekommen und hätte er den Fehler nicht gemacht, sich mit Hitler zu verbünden. Was will man denn dann noch an ihm kritisieren?
Harter Schnitt. Sie kommen gerade von der Frankfurter Buchmesse, wo Sie Ihr aktuelles Werk zum Thema vorgestellt haben. Der Titel: Von Berlusconi zu Meloni, Italiens Weg in den Postfaschismus. Ist das ein ganz direkter Weg nach Ihren Recherchen, der lange Marsch der italienischen Rechten, die jetzt sozusagen zur Vollendung streben?
Sie streben zur Vollendung, aber der Weg ist noch lange nicht vollendet. Denn Italien ist eine Gesellschaft, in der es starke oppositionelle Kräfte gibt. Ich will daran erinnern, bei den letzten Wahlen gewann der Rechtsblock um Meloni 44% der Stimmen. Die Parteien, die heute in der Opposition sitzen, aus der Mitte und von der Linken dagegen, gute 48%. Also Meloni hat nicht das Land hinter sich, sondern einen Teil des Landes. Und es ist noch nicht mal der größere Teil. Zudem hat Italien eine sehr lebendige Zivilgesellschaft. Also ich sehe sie noch lange nicht am Ziel. Sie möchte Italien in die Richtung des Postfaschismus, in die Richtung eines autoritärer, konservativer, man kann auch sagen reaktionärer aufgestellten Landes verändern. Aber da liegt noch viel Arbeit vor ihr.
Und derjenige, der sie sozusagen in die Startrampe beförderte, das war Silvio Berlusconi?
Gewiss. Allein schon deshalb, weil Berlusconi, als er 1994 in die Politik eintritt, zwei Partner sich sucht. Das war einerseits die Lega Nord, eine damals eher separatistisch orientierte Partei, und auf der anderen Seite waren es die Postfaschisten, die bis dato als die Schmuddelkinder der italienischen Politik gegolten hatten. Sie waren nicht koalitionsfähig, keine Kraft, auch von der gemäßigten Rechten, hätte je mit ihnen Bündnisse geschlossen. Sie standen wirklich im Abseits als machtlose und einflusslose Daueropposition. Und das ändert sich radikal dank Silvio Berlusconi. Er öffnet den Postfaschisten die Türen. Damals hieß ihre Partei noch Alleanza Nazionale. Sie wird sofort in Berlusconis Wahlbündnis der Rechten eingebunden 1994 und stellt von da an immer wieder Minister, Regionspräsidenten, Parlamentsvizepräsidenten. Sie stellte zum Beispiel im Jahr 2006 eine junge Vizepräsidentin namens Giorgia Meloni im Abgeordnetenhaus. Im Jahr 2008 wird diese Giorgia Meloni mit gerade einmal 31 Jahren Jugendminister im Kabinett Berlusconis. Also wir können sagen, sowohl für ihre politische Kraft als auch für sie ganz persönlich war in der Tat Berlusconi der Wegbereiter.
Wegbereiter auch in Sachen Korruption?
Nein, das würde ich nicht sagen, denn Fratelli d'Italia ist insgesamt da doch eine Partei, die immer den Mythos der sauberen Kraft gepflegt hat und weitgehend auch praktiziert hat. Es gab durchaus auch Lokalpolitiker von Fratelli d'Italia, die mal erwischt wurden dabei, dass sie sich bestechen ließen. Das gilt in Italien aber für alle Parteien. Fratelli d'Italia war nie eine Partei wie Berlusconis Forza Italia, die ja entstanden war, um Silvio Berlusconi nicht zuletzt vor der Justiz zu retten. Diese Probleme hat Giorgia Meloni nie gehabt.
Berlusconi ging doch in die Politik, um die Kommunisten zu verhindern und das eigene Vermögen zu erhalten. Wie sieht's denn mit der Motivation von Meloni aus?
Naja, Berlusconi wollte die Kommunisten, wie er sagte, verhindern, schlicht um sein Vermögen zu erhalten, um seinen Konzern am Leben zu halten, um selber nicht ins Gefängnis zu müssen, wie es mal einer seiner Manager sagte. Er brachte das wörtlich so auf den Punkt. Wäre Berlusconi nicht in die Politik gegangen, dann würden wir heute unter Brücken schlafen oder im Knast sitzen. Denn Berlusconi hatte ja mehrere Verfahren laufen. Nicht, weil er sich hatte bestechen lassen, sondern weil er bestochen hatte in seinem Vorleben als Unternehmer, als großer Medienzar. Das war seine ureigenste und sehr unideologische Motivation, plötzlich dann auch Politiker zu werden, neben dem Unternehmer Berlusconi. Meloni dagegen ist rein in der Politik groß geworden. Sie tritt mit 15 Jahren schon in die damals noch faschistische Jugendorganisation ein und macht die Wende zum Postfaschismus wenige Jahre später mit und hat seitdem einen kontinuierlichen Aufstieg. Sehr zielstrebig, sehr fleißig, auch wach. Sie sitzt schon mit 20 Jahren im Provinzparlament der Provinz Rom zum Beispiel. Sie ist im gleichen Alter auch die nationale Anführerin der postfaschistischen Jugendorganisation. Ich glaube, man kann ihr abnehmen, sie war immer nur von der Politik getrieben. Ihr ging es nie darum, sich zu bereichern, an irgendwelche Fleischtöpfe zu kommen, sondern ihre stramm rechten Ideale sind ihr wirklich ernst.
Aber Sie notieren doch in Ihrem Buch, dass Meloni sich als Underdog sieht, der sich gegen den herrschenden Politikbetrieb in Italien durchgesetzt hat. Ist sie also nur eine Art Pseudo-Revoluzerin und in Wirklichkeit schon immer in der oberen Klasse mit unterwegs?
In der Tat. Also das mit dem Underdog, das nehme ich ihr nicht ab. Die Faschisten waren bis 1992, 94 tatsächlich die Underdogs der italienischen Politik gewesen, wie ich es vorhin kurz beschrieben hatte. Sie standen am Rand, sie waren ausgeschlossen als machtlose kleine Opposition. Aber das hatte sich eben mit der Berlusconi-Koalition radikal gedreht und Meloni fängt an, politisch aktiv zu werden, ganz kurz bevor Berlusconi in die Politik geht, im Jahr 1994, als die Rechtskoalition unter Silvio Berlusconi entsteht, ist sie gerade 17 Jahre alt und vollzieht dann den rapiden Aufstieg, der sie schon mit 31 Jahren als Ministerin sieht. Also ich finde das sehr kokett, wenn sie sich selbst als Underdog bezeichnet.
Wenn wir mal ein Beispiel nehmen, die Medienmacht Berlusconis war ja legendär. Was macht Meloni mit TV, Radio und Co.?
Nun, sie kann natürlich nicht Mediaset, Berlusconis Sender, einfach übernehmen. Die gehören der Familie. Die sind natürlich insgesamt aber der Rechtskoalition recht gewogen. Aber es ist für Berlusconi immer eine Unsicherheit. Wird das in Zukunft so bleiben? Können die Nachfahren Berlusconis womöglich andere politische Kalküle entwickeln? Was sie auf jeden Fall kann, ist in der staatlichen RAI, im TV-Sender und Radioprogramm der RAI, ihre Leute zu installieren. Und das hat sie auch sehr kräftig gemacht. Wenn man heute die Nachrichten, die TV-Nachrichten auf Reihe 1 oder Reihe 2 schaut, das ist reines Regierungsjubelfernsehen. Also da hat sie durchaus von Berlusconi gelernt, man kann TV wunderbar auch als politische Waffe einsetzen.
Das heißt, von Pressefreiheit in Italien kann man so auch nicht mehr so genau sprechen?
Naja, also oppositionelle Organe werden bisher nicht behindert. In der RAI haben sich die Gewichte ganz deutlich zugunsten der Rechten verschoben. Allerdings muss sich die Linke, müssen sich die Mitteparteien dafür kritisieren lassen, dass sie es früher auch nicht viel anders gehalten haben. Ich sehe höchstens einen graduellen Unterschied. Meloni ist schamloser. Sie setzt da wirklich Leute hin, die außer Jubeln nicht viel leisten. So unverhohlen Regierungspropaganda zu betreiben, das haben früher die von Mitte- oder Linksparteien installierten Nachrichtenchefs in der gleichen radikalen Form nicht gemacht. Aber Meloni kann sich immer darauf berufen, das ist doch hier Usus, dass der Sender von der Regierungsmehrheit einfach übernommen wird. Bei den Zeitungen hat sie bisher nicht versucht, groß die Pressefreiheit einzuschränken. Also sie ist bisher nicht wie Orban unterwegs. Da ist sie sehr vorsichtig und aus gutem Grund sehr vorsichtig, weil sie weiß, dass sie sofort heftigen Gegenwind bekommen würde.
Wenn wir mal auf die Außen- und Europapolitik schauen, bereit Italien wieder aufzurichten, so lautete die Parole Melonis auf ihren Wahlplakaten. Und heute klingt das bei ihr so.
L'approccio dell'Europa in materia migratoria è oggi molto diverso da quello del passato, grazie soprattutto all'impulso italiano.
Dank des italienischen Impulses unterscheide sich Europas Ansatz in der Migrationsfrage heute stark von dem der Vergangenheit. Sie sei stolz, dass Italien ein Vorbild geworden ist.
Giorgia Meloni auf dem jüngsten EU-Gipfel in Brüssel. Sie spricht von Vorbild und Impulsen, läuft in Albanien aber gerade nicht so prima, Stichwort Flüchtlingsabschiebung, oder?
In der Tat. Albanien, das war ja die Lösung ein bisschen nach dem britischen Modell mit Ruanda. Wir schaffen einfach ein Lager außerhalb der Landesgrenzen, lassen die Flüchtlinge gar nicht mehr den Boden des Staates, in diesem Falle Italiens, betreten, schaffen sie nach Albanien, wickeln im Schnelldurchgang das Asylverfahren ab mit fast sicherer Ablehnung und dann zurück in die Herkunftsländer. Das ist das Modell. Es läuft deshalb nicht prima, weil gerade letzte Woche, als eröffnet wurde, 16 Flüchtlinge dorthin gebracht wurden. 4 mussten sofort wieder zurückgebracht werden. 2 waren minderjährig, 2 waren vulnerabel. Das heißt, sie hatten Verletzungen, Folterverletzungen. Das war auch ein Ausschlusskriterium. Damit blieben 12 übrig, bis zum letzten Freitag. Da entschied ein Gericht in Rom, dass auch die nicht in Albanien festgehalten werden dürfen, weil die italienische Regelung über sichere Drittstaaten nicht rechtskonform sei, nicht konform mit dem europäischen Recht vor allen Dingen. Diese 12 mussten damit auch wieder nach Italien zurückgebracht werden und das Lager steht wieder leer. Meloni befürchtet aktuell eine große Pleite. Darauf hat sie am Montag reagiert mit einem Dekret ihrer Regierung, dass die Regelung über sichere Herkunftsstaaten endlich wasserdicht machen soll. Wir werden schauen, ob das wirklich klappt. Denn die Justiz kann ihr durchaus auch in Zukunft reingrätschen, kann auf Einzelfallprüfungen bestehen. Noch ist nicht ausgemacht, wo der Weg hingeht mit dem albanischen Modell.
Wollte gerade sagen, Albanien ist doch damit futsch.
Noch nicht definitiv. Was eh schon galt, unabhängig von den Fragen der Justiz, war, dass es sowieso ein symbolpolitischer Akt war. Denn Meloni sprach von Zahlen, die völlig aus der Luft gegriffen sind. Davon, dass man dort pro Monat 3000 Flüchtlinge durchschleusen, sprich wieder nach Hause schaffen wollte. Das wird schon deshalb nicht klappen, weil die Verfahren sich pro Flüchtling nicht in einem Monat abwickeln lassen. Vor allen Dingen aber auch, weil die Rückführungen meistens scheitern. Das kennt ja nicht nur Italien, das kennt auch Deutschland. Es reicht nicht selber den Willen zu haben, Menschen wieder zurück nach Ägypten oder nach Bangladesch zu schaffen, wenn der andere Staat nicht mitspielt, nicht Papiere ausstellt, sich nicht bereit erklärt, die Flüge zurück auch zu akzeptieren. Und bisher hat Italien auch sehr niedrige Ziffern von 4.000 bis 6.000 Rückführungen pro Jahr. Man kann gar nicht absehen, was sich daran groß ändern soll, wenn die Maschinen demnächst nicht mehr aus Rom, sondern aus Tirana abheben. Ich sehe nicht, welche der Herkunftsstaaten groß bereit wären, größere Zahlen ihrer Bürger aus Italien wieder zu übernehmen.
Die Bekämpfung der Migration, eines der zentralen außenpolitischen Anliegen von Meloni, eines ihrer zentralen innenpolitischen Anliegen, ist die viel diskutierte Verfassungsreform. Hören wir mal, was sie dazu sagt.
Siamo fermamente convinti del fatto che l'Italia abbia bisogno di una riforma costituzionale in senso presidenziale.
Wir sind fest davon überzeugt, dass Italien eine Verfassungsreform im präsidialen Sinne braucht, die Stabilität garantiert und die Volkssouveränität wieder in den Mittelpunkt stellt. Eine Reform, die es Italien ermöglicht, sich von einer Demokratie der Debatten zu einer Demokratie der Entscheidungen zu wandeln.
Passare da una democrazia interloquente a una democrazia decidente.
Weniger debattieren, schwierig für Italiener, mehr entscheiden, klingt doch ganz vernünftig, oder?
Nun ja, bei genauerem Hinschauen nicht unbedingt. Was sie jetzt gerade vorantreibt, ist nicht mehr die präsidiale Lösung. Das hätte sich auch als zu schwierig erwiesen im Umbau der Verfassung. Da wäre man an die Macht auch des Staatspräsidenten direkt rangegangen. Stattdessen wurde ein pragmatischerer Weg gewählt, die Direktwahl des Ministerpräsidenten. Aber im Kern ist das Modell das gleiche, auf das Meloni hinaus will. Nämlich der starke Mann, die starke Frau an der Spitze, legitimiert direkt durch den Volkswillen, nicht mehr legitimiert durch das Parlament. Was heißt das? Sie spricht von Volkssouveränität. Das Volk wäre einmal schlicht alle 5 Jahre nur souverän. 5 Jahre hätte es dann jemanden an der Spitze, der weitgehend schalten und walten kann, wie er oder sie will. Denn die Abhängigkeit von Regierungschef und Parlament würde gewissermaßen auf den Kopf gestellt. Bisher ist Italien ein parlamentarisches System. Das heißt, wer regiert, braucht das Vertrauen der Volksvertretung, des Parlaments. In Zukunft braucht das Parlament das Vertrauen des Regierungschefs. Wenn der nämlich zurücktritt, kann er alle Volksvertreter sofort nach Hause schicken, kann er umgehend die Auflösung des Parlaments verlangen. Damit wird ein alter rechter Traum wahr. Natürlich kann man damit besser durchregieren. Ob damit Demokratie gewinnt, ist eine ganz andere Frage.
Und welche Chance hat dieses Vorhaben, Realität zu werden?
Ich will da keine Wetten wagen. Im Parlament hat Meloni natürlich eine recht komfortable Mehrheit. Um dort die Verfassung zu ändern, reichen in Italien 50% der Parlamentarier, also nicht nur der Abstimmenden, sondern aller. Sprich im Abgeordnetenhaus 400 Mitglieder, 201 müssen zustimmen. Nun verfügt Meloni in beiden Häusern des Parlaments über knapp 60% der Stimmen. Das heißt, die dortigen 50% Mehrheiten sollten erreichbar sein. Eine zweite Hürde ist dann allerdings eingebaut. Denn wenn keine Zweidrittelmehrheit im Parlament erreicht ist, kann sofort ein Referendum einberufen werden. Von der Opposition, von 5 Regionen aber auch zum Beispiel. Und zu diesem Referendum würde es todsicher kommen. Und in der politischen Konfrontation zwischen den beiden Lagern in Italien ist keineswegs ausgemacht, ob Meloni ein solches Referendum wirklich gewinnen würde.
Und wie stehen die ItalienerInnen so dazu?
Die stehen, wenn man sie abstrakt fragt, mehr Macht für den Regierungschef, wird ein Mehrheit sofort sagen, ja. Wenn aber die Frage kommt, mehr Macht für eine Regierungschefin Meloni, würden ganz viele, die abstrakt Ja sagen, dann doch wieder zum Nein schwenken. Wir haben da eine konkrete Erfahrung. Das war ein Vorvorgänger Giorgia Melonis, der Politiker Matteo Renzi, früher Chef der mitte-links-orientierten Demokratischen Partei, Partito Democratico. Der hatte sich 2016 schon einmal an einer Verfassungsänderung versucht. Wenn nach den einzelnen Bestimmungen gefragt wurde, waren die Bürger in der Mehrheit einverstanden. Aber weil Renzi sie fragte, scheiterte er katastrophal im Referendum und damit war seine große Zeit vorbei. Das ist für Meloni durchaus bewusst. Sie weiß, dass sie hier hohes Risiko eingeht.
Ein ambivalentes Italien. Unser Gesprächspartner in Rom war der Politikwissenschaftler Michael Braun. Vielen Dank für das Gespräch und für Ihre Zeit.
Danke.
Morgen geht es an dieser Stelle um Drogenschmuggel, der auf ein Artenparadies trifft. Galapagos in Gefahr wird dann das Thema sein. Ich bin Isabella Kohler. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.